Ja, Wurmparade auf dem Zombiehof, so heißt das neue Buch des Filmjournalisten Christian Kessler. Und darin macht er sich über die Welt des sogenannten Trash-Kinos her. Also menschenfressende Kaninchen, Ninjas im Vorgarten, fotografierende Monsterbrüste und was es nicht sonst so alles gibt. In seinem Buch kommt also jeder Freund des abseitigen Kinos voll auf seine Kosten. Und am 26. Februar sprach Kessler im Werkstattkino über sein neues Werk. Und nachdem ich mich aufgrund fehlender SD-Karten für eine Möglichkeit der Archivierung dieses legendären Vortrags entscheiden musste, wählte ich nicht den Film, sondern diesmal den Ton und habe frecherweise den Vortrag einfach auditiv mitgeschnitten. Und ursprünglich hatte ich vor, das Ganze als Podcast zu verwursteln und da Ausschnitte reinzubringen. Und beim Durchhören der ganzen Veranstaltung musste ich feststellen, dass es eigentlich viel zu viele lustige Anekdoten gibt und dass es viel zu schade wäre, sie durch einen knappen Zusammenschnitt einfach wegzuwerfen. Und stattdessen habe ich nun einfach das Kinogespräch nur minimal gekürzt, auf knapp unter einer Stunde, und beschlossen, ich stelle das Ganze den Interessenten beziehungsweise den interessierten Zuhörer einfach mal zur Verfügung. Grünes Licht vom Autoren habe ich schon bekommen und die erste Wurmparade-Tournee ging ja am Freitag auch in Stuttgart zu Ende. Das heißt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, jedem zu zeigen, was er verpasst hat, indem ihr euch diesen Vortrag anhören könnt. Vom Buch selbst wird dabei nicht viel verraten. Man merkt im Gespräch aber sehr schnell, dass sich die Anschaffung für Filmfreunde auf alle Fälle lohnt. Erschienen ist Wurmparade auf dem Zombiehof von Christian Kessler im Martin Schmitz Verlag. Ja, und hier nun das Kinogespräch von Christian Kessler im Werkstattkino.
Ich bin relativ früh versaut worden. Ich bin wie jeder andere Mensch mit dem ganz normalen Fernsehprogramm aufgewachsen. Ich habe auch versucht, das alles jetzt mal in einem anderen Buch, das noch nicht rausgekommen ist, das aber hoffentlich irgendwann demnächst mal rauskommen wird, zu verarbeiten. Das nennt sich Der explodierte Bildschirm. Und da versuche ich von der Zeit zu erzählen, in der ich meine filmische Sozialisation durchlaufen habe. Also als es nur 3 Fernsehprogramme gab, als Videokassetten 3-Stunden-Bänder von Maxell noch 25 DM kosteten, als Flugsaurier am Himmel kreisten, als die Welt noch eine ganz andere war. Und wie das überhaupt passieren konnte, so ganz ohne Internet, dass man dann irgendwann zu einem Filmnarren wurde. Ja, und irgendwann durfte ich dann eben auch über Filme schreiben. Zuerst für die Zeitschrift, die Berliner Zeitschrift Splatting Image. Da waren nämlich mal so ein paar Leute, die haben, ich glaube bei der Ausgabe 4 oder so, ganz zu Anfang, haben die mich mal bei dem Brüsseler Filmfestival abgepasst und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Interview, was ich mal mit Jean Rollin, einem französischen Filmemacher, gemacht hatte, da abzudrucken. Und die meinten, ich meinte dann, ja, nehmt hin. Und daraus ja, hat sich dann eine über 20-jährige Zusammenarbeit eigentlich entwickelt, die erst dann ein Ende fand, als die Leute dann die Druckversion eingestellt haben und nur noch als PDF erscheinen wollten. Ich hatte keine Lust, mit Luft auf Luft zu schreiben, denn wie ich es bereits eingangs erwähnte, sowas macht man nicht für das Geld, sondern das macht man aus Idealismus. Und man macht, na gut, für das Geld macht man das natürlich auch, aber es kommt in der Regel nicht so viel zusammen. Ich kokettiere da immer mit, indem ich sage, dass ich an meinem Lustschloss in der Bretagne arbeite. Aber es wird zunehmend bitterer, dass ich das erwähne. Also ich habe jetzt so ungefähr die erste Schindel vom Vordach der Hundehütte oder so da zusammenbekommen. Das macht aber eigentlich auch nichts, weil es gibt ja 100.000 andere Dinge, die man machen kann, um Geld zu verdienen. Und sehr viele schöne Dinge kosten ja auch nichts oder nicht viel zumindest. Naja, schön, aber das gehört eigentlich nicht hierher. Ich bin ja mit einem ganz anderen Buch hier. Und zwar mit, ich hoffe, jetzt habe ich es zumindest auch mit. Es wäre ja atmosphärisch gesehen durchaus bekömmlich. Also, das ist Der Krapfen auf dem Siems von Max Gold. Das habe ich im Zug gelesen. Das ist auch sehr gut. Hier. Wurmparade auf dem Zombiehof. Wurmparade auf dem Zombiehof. Man kann an dem Titel schon ersehen, dass es sich hier nicht um eine neue Monographie von Akira Kurosawa oder von Eric Romer oder Federico Fellini handelt, sondern 40 Gründe, den Trash-Film zu lieben, lautet der Untertitel. Das werde ich im Laufe dieser Geschichte noch etwas erläutern. Möglicherweise erwartet der eine oder die andere bei dieser Geschichte hier eine richtige klassische Autorenlesung. Also Autorenlesung, das geht ja schon mal gar nicht, weil hier ist ja kein Tisch. Eine Autorenlesung braucht einen Tisch. Ich kann ja hier nicht wie ein Flamingo auf einem Bein stehen und euch was vorlesen. Außerdem finde ich Autorenlesungen meistens sehr, sehr langweilig. Ich habe schon Leute wie Robert Gernhardt oder Douglas Adams, also richtige Genies gesehen, gehört. Und selbst bei diesen Koryphäen, die also wirklich auch große Vortragskünstler waren, war es irgendwann so nach einer Stunde, wenn du da immer die ganze Zeit nur ein Männchen siehst mit einem Buch in der Hand und der liest daraus vor, also irgendwann klappt bei mir zumindest das Visier runter. Ich werde euch heute ein bisschen was über dieses Buch erzählen, wie das Buch entstanden ist, was ich mit diesem Buch bezwecke. Das weiß ich eigentlich auch selber nicht so richtig, aber so von Präsentation zu Präsentation lerne ich immer was Neues hinzu. Auch das ist übrigens eine sehr schöne Sache, weswegen ich das lieber als freie Rede mache. Es passiert immer irgendwas Neues. Es ist ja auch jedes Mal ein neues Publikum und deshalb finde ich das einfach lohnender. In Hagen beispielsweise, dem pochenden kulturellen Herzen des Sauerlandes, einer der schönsten Städte, in der ich jemals gewesen bin, in der aber, muss ich dazu sagen, einige meiner besten Freunde wohnen, die armen Säue, wirklich sie ist gewöhnungsbedürftig. Hagen-Weringhausen, Leck-Comio, das ist wirklich ein hartes Pflaster. Heißes Pflaster Köln, super Film, heißes Pflaster Hagen, naja, das ist, aber ich will nicht so sehr lästern. Die Hagener Vorstellung, da waren jedenfalls lauter begeisterte Leute, die ähnlich wie ich voll trunken waren. Und ich habe das damals begonnen mit so ein bisschen Schleimerei. Hagen ist die Heimat großer Kinder. Dann musste ich selber etwas lachen, weil das ja irgendwie doppeldeutig ist. Und viele große kulturelle Leistungen sind von hier ausgegangen. Ich habe jetzt mal extra Breit und Nena unterschlagen und meinte dann zum Beispiel hemmungslose Erotik. Eine grandiose Punkband war hier mal beheimatet. Und die Sons of Tarantula, auch eine hervorragende Band, stammen zumindest teilweise aus Hagen. Jo. Nach der Sitzung war das dann so, dass irgendein Mensch zu mir kam und sagte, hallo, ich bin Kaktus. Ich meine, ja, wer war Kaktus? Ja, ich war früher Bassist bei Hemmungslose Erotik in den 80er Jahren. Hagen! Sowas passiert nur in Hagen. Irgendwann lernte ich dann auch noch Stumpfe Puppe kennen. Das ist nämlich der Gitarrist und Sänger von Sons of Tarantula gewesen. Die haben sich mal verkleidet, deswegen habe ich den nicht erkannt. Also sowas liebe ich natürlich heiß und innig. Weniger geliebt habe ich, dass mir irgendein böser Mensch eine Flasche Rotwein auf den Lesungstisch gestellt hat. Und die Flasche Rotwein, die wurde natürlich also leerer und leerer. Und irgendwann habe ich dann jedes Mal, wenn ich die Filmausschnitte ankurbeln wollte, mit der Fernbedienung immer auf die Leinwand gezielt und habe mich gewundert, dass nichts passierte. Naja, was soll ich sagen? Trash, ja, Trash. Einer der, mein Verleger, der ein super lieber Mensch ist, das merkt man allein schon daran, dass er meine Bücher verlegt, wollte, dass ich das Wort Trash damit einbringe. Es ist ein bisschen so, ich war ja vor 3 Jahren ungefähr schon mal hier mit der läufigen Leinwand und da ging es ja um Pornos. Und Pornofilme der 70er Jahre, das ist auch wieder so ein Wort Porno. Ich mag das Wort Porno nicht. Was genau ist Porno? Also Porno ist im Regelfall natürlich ein abwertender Begriff. Und das kann man so oder so von einzelnen, das sind alles unterschiedliche Filme so. Und ich mochte das Wort nicht, aber jeder weiß automatisch, was damit gemeint ist. Dass damit Darstellungen von nicht simuliertem Sex in spekulativen Filmen gemeint sind. Nur, dass man natürlich mit so einem Rattenschwanz keine Bücher verkaufen kann. Rattenschwanz, interessante Wortwahl. Das meine ich, man weiß nie, was passiert. Ich habe mal irgendwann Ferkelfilme bei Buyo Omega verlost. Das ist sogar irgendwo im Internet. Da habe ich so einen Weihnachtskamera. Das war nämlich gerade Weihnachten. Und da habe ich irgendwann dann dem glücklichen Gewinner gemeint, hier, bitteschön, du kannst jetzt richtig schön absahnen. Das war nicht so gemeint, oder? Das Publikum ist fast zusammengebrochen. Naja, bei dem Wort Trash, da verhält es sich ein klein wenig ähnlich. Die Idee zu dem Buch ist mir nämlich ursächlich gekommen, als ich auf Facebook mal in eine Debatte zu dieser Tele5-Sendung, dieser Schläferz-Sendung da, die von Oliver Kalkofe und noch jemandem moderiert wird. Und das habe ich bisher nur so ein, zwei Mal gesehen. Und ja, aber die Titelauswahl, die bekomme ich eben mit. Da laufen manchmal gute Filme, also Sachen, die mir auch gefallen. Frankenfisch zum Beispiel. aber eben auch sehr viele Sachen, die wirklich so gewollter Trash sind. Also die so neuere Sachen wie Sharknado oder so, also die absichtlich von vornherein auf schräg getrimmt sind. Ich sehe solche Filme als die Nachfolge von, also so die Urenkel mittlerweile wohl, von Angriff der Killer-Tomaten. Das war so der erste richtige absichtlich gemachte Midnight-Movie, der halt wirklich so, ja, das ist, was man vielleicht so größtenteils unter Trash heutzutage versteht. Ich finde solche Filme in den seltensten Fällen lustig. Manchmal finde ich sie lustig. Also ihr werdet gleich auch Ausschnitte aus zumindest einem davon sehen. Aber im Regelfall finde ich die meistens recht fad, weil ich so die Herangehensweise, eine Sache von Anfang an als schlecht zu konzipieren, herablassend finde, sowohl in Bezug auf das Material wie auch auf die Zuschauer. Ich fand eher das spannend, was wir früher, als ich noch jung und knackig war, was wir uns damals angesehen haben in irgendwelchen Bremer Mitternachtsmatinees, sehr viel Bier dabei und das Tolle war ja auch früher, dass diese Filme meistens neben den großen Kassenknüllern standen in den Videotheken. Es wurde da selten ein Unterschied gemacht zu einer Zeit, als Italo-Filme beispielsweise noch mehr oder weniger als Trash-Kino gehandelt wurden. Da standen solche Sachen wie Das Haus an der Friedhofsmauer von Lucio Fulci, dem Meisterwerk. Aber von der Kritik wurde es natürlich zerrissen. Geisterbahnfahrt, effekthascherisch, bestialisch, unmenschliche Zerfleischungen im Halbdunkel und was weiß ich noch alles. Und das Monster hieß Dr. Freudstein. Ja, also Italo-Liebhaber lieben diesen Film. Nur damals wäre so ein Film eigentlich, ja, wären die Verhältnisse so wie heute, wäre der vermutlich niemals rausgekommen. Damals lief er fett im Kino, er lief auf Video absolut exzellent bei UFA oder wie er damals rausgekommen ist. Alle wollten ihn sehen und alle sind ein klein wenig glücklicher geworden darum. In dem Buch habe ich 40 dieser meiner Lieblingsfilme. Ich persönlich würde ehrlich gesagt eher so das absonderliche Kino als Sammelbegriff vorziehen, nur dass man natürlich kein Buch verkaufen kann, das vom absonderlichen Kino handelt. Da kann man sich ja überhaupt nichts drunter vorstellen. Es sind aber eben sehr unterschiedliche Sachen dabei und so ein paar Sachen werde ich euch heute mal vorstellen. Ein paar werdet ihr möglicherweise schon kennen. Eine Sache werden die Leute kennen, die damals bei der läufigen Leinwand dabei waren. Das konnte ich mir dann nicht verkneifen, das musst du unbedingt mit rein. Ich finde, dass mehr Trapezfilme herauskommen sollten. Oh. Ja. Aber auch Wurmfilme. Also, was ist zu sagen? Ja, also der Anfang des Buches nach einem kurzen Sermon, in dem ich meine persönliche Philosophie ein klein wenig launig eben versuche zusammenzufassen, geht es um Klassiker. Und der eine große Klassiker aus den 50er Jahren, den wahrscheinlich die meisten hier kennen werden, ist natürlich Edward D. Wood Jr., also kurz Ed Wood. Ein großes Vorbild von mir, der im Grunde genommen sein ganzes irdisches Leben lang völlig verkannt wurde. Er wurde bespuckt, bespien und weitgehend ignoriert vom etablierten Hollywood. Ich denke mal, viele Leute von euch werden den schönen und liebevollen Film von Tim Burton gesehen haben, wo Johnny Depp eben diesen Ausnahmemenschen spielte. Und ja gut, Ed versuchte in den 50er Jahren Genre-Kino zu schaffen. Er tat dies nach seinen besten Fähigkeiten. Er machte es so, wie er sich das selbst wünschte. Da kam dann eben sowas dabei raus wie Plan 9 from Outer Space. Ein Science-Fiction, ein fliegender Untertassenfilm mit ganz unglaublichen Dingen, die da geschehen. Der gute Ed konnte mit diesen Filmen leider nicht wirklich reüssieren und landete auf der Nase. In den 60er Jahren schrieb er dann noch ein paar Drehbücher, meistens für irgendwelche Sexfilme. Und er schrieb teilweise pornografische Groschenromane, um sich einigermaßen über Wasser zu halten. Und in den 70er Jahren drehte er sogar ein paar Pornos. Und er war im Grunde genommen eine der traurigen Figuren, die am Rande von Hollywood immer herumstromern und irgendwie versuchen, obwohl es natürlich immer hoffnungsloser wird, Geld für einen neuen Film zusammenzubekommen. Er bekam zum Glück nicht mehr mit, als schmallippige Nullen Anfang der 80er Jahre ihn in einem Buch zum schlechtesten Filmemacher aller Zeiten kürten und Plan 9 from Outer Space zum schlechtesten Film aller Zeiten, was er nicht ist. Ich bin großer Science-Fiction- und Horrorfilm-Fan. Ich habe fast die ganzen Dinger aus der Zeit gesehen und ich habe unzählige, zynisch und lieblos heruntergekurbelte Produkte gesehen, die wirklich mit einem Null an Enthusiasmus, an Überzeugung gemacht waren. Die waren überhaupt nicht interessant. Plan 9 from Outer Space, da sitzt man wirklich vor mit einem Mund, der immer offener steht und kann es einfach nicht fassen, was zum Geier da abgeht. Man kann es nicht fassen. Da gibt es so viele Sachen in dem Film, die ich liebe. Allein der von in der Verfilmung, glaube ich, von Bill Murray gespielte, offensichtlich sehr schwule Chef-Alien, Alien-Commander. Also unfassbar, was der da abzieht. Das ist wirklich eine Kunstform in sich. Da werden wirklich neue Werte, neue Kategorien geschaffen. Dudley Manlove war das, also ein ganz, ganz großer Schauspieler. Naja, mein Lieblingsfilm, und der ist in dem Buch gelandet, die anderen Sachen streife ich dann eben so ein bisschen. Mein Lieblingsfilm von ihm, von dem ihr jetzt noch einen kleinen Ausschnitt sehen werdet, stammt aus meinem persönlichen Lieblings-Edward-Film. Das war auch sein, ich glaube, der hatte vorher versucht, einen Western zu drehen. Das ist dann eher so halb was geworden. Aber die Rede ist natürlich von Glen or Glenda, dem besten Film, der in den 50er Jahren in den Vereinigten Staaten über Transvestiten gemacht wurde. Vermutlich auch der einzige. Man muss dazu wissen, dass Ed Wood natürlich selber überzeugter Transvestit war. Und diese Sache, die man auch im Film sieht, dass er halt eben dann richtig im Fummel dann auf einmal inszeniert, das soll angeblich einmal tatsächlich passiert sein. Das hat er nicht andauernd gemacht, aber da gibt es unzählige Geschichten wirklich. Er war überzeugter Transvestit. Der Film, den man natürlich so oder so beurteilen kann, was seine künstlerische Qualität angeht, ist eine völlig geradlinige und überzeugte und liebevolle Plädoyer, ein Plädoyer für Toleranz von sexuellen Abweichungen, wie auch Leuten, die einfach einen völlig anderen Lebensentwurf als man selber hat. Auch Plan 9 from Outer Space war so gesehen natürlich einfach ein Plädoyer für den Pazifismus, also eine wirklich grundgute Sache. Edward war ein Netter. Und in Glen or Glenda spielt er sich passenderweise dann auch selber. Er ist sowohl Glen als auch Glenda. Für eine der tragenden Rollen konnte er Bela Lugosi bekommen, also den grandiosen ungarischen Schauspieler, der einen riesigen Erfolg in den USA hatte, Graf Dracula Forever. Children of the Night, what music they make. Der leider aufgrund seines ungarischen Akzentes anders als Boris Karloff hatte er eben diesen Akzent. Und natürlich auch seiner sehr theatralischen Spielweise, die eher so ein bisschen was von Stummfilmkino an sich hatte, im moderneren Hollywood-Kino nicht mehr Fuß fassen. Er war deswegen schon ziemlich auf den Hund gekommen, als Edward ihn traf. Er war zu jenem Zeitpunkt standhafter Morphinist etc. Die ganzen Geschichten kennt man wahrscheinlich größtenteils. Aber Bela Lugosi, man kann ihm vorwerfen, was man möchte, aber er war irgendwie, er gab auch immer 100%. Insofern passte er eigentlich zu Edward. Er war ein wirklich leidenschaftlicher Schauspieler. Und für mich im Übrigen nach wie vor der beste Dracula. Und ja, Edward gab ihm in diesem Film eine Erzählerrolle. Er ist das oberste Wesen, das sozusagen die Geschicke der Menschen lenkt, als der große Marionettenspieler. Und der hat halt eben diese wundervollen Monologe, von denen ihr gleich ein paar hören werdet. Pull the string! Ja, ganz, ganz groß. Beware of the Green Dragon. Ach, das sind so tolle Sachen. Naja, das im modernen Hollywood-Kino gibt es sowas Schönes gar nicht mehr. Naja, und das Ganze dann verbunden mit einer surrealen Bilderwelt teilweise, die man am ehesten mit so Experimentalfilmen von Hans Richter oder Maya Deren verknüpfen würde. Also, die man jetzt so aus dem Exploitation-Kino, was das ja eigentlich ist, überhaupt nicht kennt. Wow, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich nur, da dachte ich gar nichts mehr, da war ich einfach völlig weggeblasen. Eingeleitet wird dieser kleine Slot, der euch entweder noch einmal ein bisschen was aus dem Film zeigt oder euch bekannt macht mit der wunderbaren Welt des Edward, von einem Stummfilm, der in dem Buch zumindest angerissen wird. Und zwar, damit ihr einfach seht, dass es solche absonderlichen Geschichten bereits seit der Stummfilmzeit gibt. Die meisten davon mittlerweile natürlich vergammelt und verschimmelt. Aber dieses Schicksal ist The Mystery of the Leaping Fish erspart geblieben. Ein Film, eigentlich eine Slapstick-Komödie mit einem der großen Stars der Zeit, nämlich Douglas Fairbanks. Und der spielt den Privatdetektiv Coke Any Day.
Der sich die ganze
Coke Any Day zieht sich den ganzen Film über. Eine Heroinspritze nach dem nächsten rein, Kokain und alles. Unfassbar, das war damals der Stoff für eine Slapstick-Komödie. Das war, bevor es richtige Zensurbehörden gab. Und zu der Zeit gab es sogar Stummfilmwestern, in denen Cowboys eine Marihuana Ranch gegen Indianer verteidigten, die ganze Zeit über Dope brauchten und so weiter. Also es gibt einfach keine Filme wie diese im alten Hollywood. Ich war sprachlos. Die anderen Filme, die ich in das Buch da eingebaut habe, waren, ein der bekanntesten Drogenfilme der 30er Jahre, Reefer Madness musste da irgendwie mit rein. Und der berühmte Zwergenwestern, The Terror of Tiny Town von 1936. Ich habe den mal über Jello Biafra, glaube ich, kennengelernt, hat einen Song so genannt. Dann habe ich mir den Film mal angesehen. Wahnsinn! 1936, ein Film, der halt eben nur mit Schauspielern bestückt ist, die nicht größer als einen Meter sind, die dann eben auf Ponys herumreiten und so. Und was das Tolle an dem Film ist, der macht sich überhaupt nicht lustig über diese Ungewöhnlichkeit, sondern das ist wirklich ein ganz straighter Western, nur dass die Leute eben alle so klein sind. Und die meisten der Schauspieler sind, was ich gerade wohlgemerkt bei diesem männerzentrierten Genre wie dem Westernfilm, John Wayne, Tall in the Saddle und so weiter, ganz grandios finde. Das ist wirklich der einzige Western der Filmgeschichte, in dem John Wayne dramatisch unpassend gewesen wäre. Und die meisten der Schauspieler sind dann 3 Jahre später in dem für meine Begriffe sehr gruseligen Film, The Wizard of Oz, das zauberhafte Land, gelandet, als die Munchkins. Das sind diese in LSD-Klamotten gekleideten kleinen Menschen. Die fand ich schon als Kind gruselig. Also das The Wizard of Oz ist wirklich der einzige Film, der mir jemals Albträume verursacht hat. Da war ich ganz klein und die böse, grüngesichtige Hexe, die stand immer in meinem Schlafzimmer. Aber naja, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtiger vielmehr ist, dass das zweite Kapitel des Buches von Männerfilmen handelt. Männerfilmen, also Filme, die versuchen, eine Definition des Mannseins zu geben. Ich habe die meisten dieser Filme kennengelernt, als ich selber so in der Nachpubertät, naja gut, da stecke ich immer noch fest, aber da war das jedenfalls ganz neu damals und ich versuchte, mir meinen Weg in die große Erwachsenenwelt irgendwie hineinzuebnen. Und was genau, wann ist ein Mann ein Mann, wie ein großer Herr aus Bochum es mal ausgedrückt hat? Die Filme in der Videothek gaben die Antwort. Im Grunde genommen, ich muss zu den einzelnen Kapiteln übrigens sagen, okay, es gibt Männerfilme, es gibt Frauenfilme, es gibt Bauernfilme, es gibt bekloppten Filme, es gibt Mutantenfilme, es gibt Penisfilme. Das sind im Grunde genommen alles sehr wohlfeile Einteilungen. Also das habe ich mehr so aus Jux gemacht. Ich habe mir bei diesem Buch 40 gute Freunde versammelt und habe mit denen dann irgendwie so eine nette Party gefeiert. Das war im Grunde genommen die Essenz, was ich da eigentlich mit bezweckt habe. Bei den Männerfilmen war es nun so, dass ich immer eine geheime Schwäche gehabt habe für Testosteronfilme, wie ich sie auch manchmal nenne. Also Filme mit, das darf man ja als Universitätsabsolvent gar nicht sagen, aber ich habe alle diese alten Sylvester Stallone-Filme gesehen, ich habe diese alten Schwarzenegger-Filme alle gesehen und naja, damals war es eben so in den 80er Jahren, wenn sich die Produzenten A-Stars nicht leisten konnten, dann nahmen die eben B-Stars. Das waren dann so der Mann mit dem Kartoffelgesicht, also Chuck Norris, oder das war Jean-Claude Van Damme. Wenn man sich die nicht leisten konnte, dann griff man sich vielleicht Michael Dudikoff, American Ninja, auch einer der großen Helden meiner verschwendeten Jugend. Und wenn man sich nicht mal den leisten konnte, dann hatte man ein Problem. Oder kennt hier jemand noch Leute wie Gary Daniels oder Jeff Wincott, Brian Bosworth? Oh! Ich sag ja immer, also einige der Bücher, einige der Filme aus dem Buch werden wahrscheinlich viele hier kennen, aber wenn man die alle kennt, dann hat man nicht ein Problem. Naja, also damals war es auf jeden Fall so, ich habe die alle irgendwie gesehen, ich habe da ja auch drüber geschrieben, also selbst über die letztklassigen Stars, letztklassigen Anführungsstrichen, ich finde die natürlich alle ganz grandios, weil das alles so aufgeblasene Bodybuilder-Typen waren, die dann mit irgendwelchen 90er-Jahre-Föhnfrisuren und irgendwelchen so Pamela Anderson-Lookalikes an der Seite da irgendwie durch L.A. da gesteppt sind. Also ich fand das relativ klasse. Nur, dass ich das jetzt möglicherweise nicht so auf einer Ebene mit Filmen von Peter Greenaway oder Federico Fellini genossen hätte, obwohl auch das seinen Reiz haben kann. Doppelprogramme wie im Film, im geheimnisvollen Filmclub Buyo Omega. Wir packen ja auch mal, was weiß ich, Filme von Alejandro Jodorowsky zusammen mit irgendwelchen 60er-Jahre-Science-Fiction-Klamotten oder so. Einfach, weil wir diese Kollision einfach ganz gern haben. Nun, die Kollision, die euch jetzt bei den Männerfilmen erwartet, führt euch direkt zurück in meine Jugend. Das war die Jugend, ich habe relativ viel, bedauerlicherweise, wie ich sagen möchte, in Videotheken verbracht. Ich habe da häufig gewartet, wenn mal ein neuer Film, sagen wir mal, Die Mumie des Pharao, frisch herauskam, wollte ich den unbedingt sehen und ich habe da gewartet, habe da ganz viele Sachen erlebt, wie zum Beispiel der Gentleman, der mal irgendwann kam und dann meinte er, er habe sich den Film Scheißende Teenies 3 zurücklegen lassen. Das hat er nicht etwa der netten Videothekare nicht etwa gesagt, der hat das durch den ganzen Laden geschrieben. Unfassbar. Also da habe ich wirklich gelernt, Scham bringt nicht wirklich was im Leben. Das haben die garantiert nur über die Straße gehört, das war unfassbar. Naja, aber auf jeden Fall, damals war es so, dass die großen Hollywood-Filme, Rambo oder Rambo 2 und ähnliche Sachen, direkt neben den billigen italienischen Rip-Offs standen. Welche von beiden mir besser gefallen haben, brauche ich nicht zu erwähnen. Der Name Bruno Mattei dürfte dem einen oder anderen etwas sagen. Der hat nämlich von diesen italienischen Söldnerfilmen, die alle so ein bisschen was von Rambo hatten, so ein bisschen was von Apocalypse Now, so ein bisschen hiervon und davon. Da waren Brunos Sachen einfach die besten. Und der Film kam heraus, der Film hieß übrigens Strike Commando, in der deutschen Fassung Cobra Force. Und das war eine sehr glückliche Zeit, als der rauskam, denn der lief sogar im Kino. Heutzutage würde niemand mehr daran denken, so eine Granate im Kino zu zeigen. Damals lief das da. Und die Verleiher mögen sich gedacht haben, wenn wir schon nicht Sylvester Stallone an Bord haben, sondern nur Reb Brown, den offiziellen Bruder von Charlie Brown, was mich angeht, großartiger Schauspieler, manche werden ihn aus dem Barbarenfilm Jor, einer gegen das Imperium, kennen, da hat er noch eine schöne Perücke auf. Dieser Meme auf jeden Fall war nur da, da haben sie ihm zumindest die deutsche Stimme von Sylvester Stallone verpasst, Thomas Danneberg, und dann stimmte die Rechnung irgendwie. Der zweite Film bei dem Männerfilm-Slot ist einer der wenigen Filme in dem Buch, die wirklich absichtlich als Trashfilm konzipiert sind, die ich aber tatsächlich mag, weil der Humor eine sehr bizarre Qualität hat. Ich bin ja auch großer Helge Schneider-Fan und ich mag Heinz Strunk sehr gerne, gerade weil ich kein großer Fan des sogenannten Pointenhumors bin. Ich bin immer sehr dafür, dass man das Ernst Gemeinte lustig finden darf und das Lustig Gemeinte ernst nehmen darf, dürfen soll. Ja. Und in diesem Sinne ist der Film Operation Dance Sensation von Thilo Mose-Johann der mit Abstand beste, deutsche Vietnamfilm, kann man nicht mal sagen. Das war Michael Verhoevens okay. Aber es ist mit Sicherheit der beste Vietnam-Tanzfilm aus Deutschland gewesen, in dem es ganz viele Ninjas gab. Also Vietnamfilme ohne Ninjas sind ja eigentlich nicht vorstellbar. Ich habe von dem Film den allerersten Rough Cut mal vorbeigeschickt bekommen, denn die fast 2 Stunden. Also da waren einige Szenen noch viel länger und so. Also ganz, ganz eigenartig teilweise gewichtet. Die Fassung mag ich eigentlich fast noch lieber. Gerade weil es so, also die Bizarrheit, die bizarre Qualität des Ganzen wird dann noch so ein bisschen... aber wahrscheinlich so vom Kinopublikum ist es dann eher fraglich, ob das besser läuft und... Naja, aber das Resultat halte ich nach wie vor für, was so diesen halbwegs Homemade-Sektor angeht, und der Film war ja nun schon ein bisschen professioneller gemacht, für ganz großes Tennis. Naja, kommen wir nun zu ganz anderen Filmen. Kommen wir zum Kino der Doris Wishman, eine amerikanische Filmemacherin, die vermutlich die einzige weibliche Autorenfilmerin des Sexploitation-Kinos überhaupt war. Und man kann im Grunde genommen durchaus fragen, obwohl ihre Filme eigentlich immer irgendwie irgendwo gelaufen sind, ob ihre Filme richtig Sexfilme in dem Sinne sind. Weil in erster Linie sind das doch Doris Wishman-Filme. Doris drehte so ihre ersten Sachen Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, und die fielen damals noch in den Bereich des sogenannten Nudie-Cudie-Kinos. Das war das, was damals gerade erlaubt war nach Russ Meyers ersten Film Immoral Mr. Tees. Damals war es durchaus möglich, Nacktheit zu präsentieren, nur durfte es eben keine wie auch immer gearteten sexuellen Assoziationen dann geben. Obwohl natürlich die Leute im Publikum, also die haben natürlich, die wollten nur die nackten Tatsachen da sehen und haben dann sozusagen in ihrem Kopf ihre eigenen Filme gedreht. Die ganzen Nudisten-Camp-Filme der Zeit beispielsweise. Kein Mensch war natürlich am Leben in Nudisten-Camps interessiert. Die wollten schlicht und ergreifend die ganzen nackten Leute da sehen. Und wenn die andauernd Volleyball oder sowas gespielt haben, dann haben die das natürlich auch aus bestimmten Gründen getan. Nun, bei Doris Wishman bin ich mir gar nicht so sicher, wie sie das gemeint hat. Weil ihre Filme sind wirklich von einer Arglosigkeit und von einer bezaubernden Naivität, also Naivität im positiven Sinne, wirklich wie ein Kind, das so in die Welt hinausblickt und sagt, Mensch, das ist ja toll, die Musik finde ich auch toll. So richtig so easy listen. Okay. Das ist ja schön.
Pornomucke.
Ja.
Was jetzt?
Naja, und auf jeden Fall, die gute Doris drehte eben diese Filme die 60er Jahre hindurch. Das waren alles nominell Sexploitation-Filme. Anfang der 70er Jahre wurde die Gangart insgesamt etwas ruppiger. Da gab es dann auf einmal Hardcore-Kino zu bestaunen. Und diese ganzen Soft-Sex-Sachen, die waren auf einmal nicht mehr ganz en vogue. Und sie drehte trotzdem, sie hat auch drei Pornofilme gemacht. Da hat sie uns damals erzählt, dass sie bei den Ferkel-Szenen dann eben immer den Raum verlassen hat und hat das dann sozusagen ihrem Kameramann überlassen. Aber im Grunde genommen sind ja auch ihre Pornofilme richtig niedlich. Come Back to Me, My Love, oder wie der heißt, Come to Me, My Love, ihr Geisterporno, der ist eigentlich im Grunde genommen auch total niedlich. Naja, aber was ich hier heute mitgebracht habe, was auch in meinem Buch drin ist, sind natürlich vor allen Dingen die beiden Chef-d'œuvres ihres, nämlich die beiden Chesty Morgan-Filme, ja. Der Name fiel bereits im Buch. Und natürlich, wer könnte Chesty vergessen, wer könnte sie übersehen? Eine große Krankenschwester, die von Doris Wishman entdeckt wurde und die dann in zwei Filmen zu sehen war. Der eine Film heißt Teuflische Brüste, das ist im Grunde genommen eher so eine Art Gangsterfilm mit Anleihen an die griechische Mythologie, also da erstickt sie Leute sozusagen mit ihren Brüsten. Ich vergaß zu sagen, dass sie eine Oberweite von 180 hatte. Und im zweiten Film, und das ist eigentlich der, den ich lieber mag, das ist Double Agent 73, da spielt sie eine Geheimagentin. Der hieß auf Deutsch ein bisschen tinnäffig, ein super heißes Ding. Da spielt sie eine Geheimagentin und in die eine Brust ist sie eine Kamera implantiert worden. Niemand weiß wieso, es ergibt eigentlich nicht wirklich Sinn, aber das ist so das Gimmick des Filmes. Und ich glaube, Doris war an den Sexploitation-Akzenten eigentlich nicht so wirklich interessiert. Also die Kamera kreist schon die ganze Zeit irgendwie um die Brüste herum, aber es wird jetzt eigentlich nicht direkt schlüpfrig ins Bild gerückt. Die Dinger sind halt eben immer einfach da. Und das Ganze wird dann immer unterbrochen von Doris' eigenen Obsessionen, wie zum Beispiel schönen Blümchen oder schönen Tierchen. Flora und Fauna finden sich immer wieder in ihren Filmen, genauso wie Schnipsel von 15 Jahre älteren Nudistenfilmen etc. Die Kameraführungen sind teilweise so wie ein bisschen wie bei Ed Wood. Also das hätte man erkennt sofort, das ist ein Doris Wishman-Film. Unfassbar. Und gleichzeitig, ja gut, ich brauche nur die Sache mit den Füßen zu erwähnen. Es gibt unglaublich viele Füße in den Filmen von Doris Wishman. Das hat aber das hat nichts zu tun mit irgendwelchen persönlichen Vorlieben oder so, sondern das war schlicht und ergreifend, sie hat diese Filme bei sich zu Hause in der Wohnung, die man in den Filmen auch sehr häufig sieht, da hat sie die Filme auch selber geschnitten und wann immer sie für irgendwelche Sequenzen keinen richtigen Anschluss hatte, da fand sie heraus, sind Füße absolut perfekt. Wenn man auf einmal Füße rumlatschen sieht, von links nach rechts, von rechts nach links, Füße sind gut, wenn es um Anschluss geht. Das habe ich von Doris Wishman gelernt. Ich hatte auch die große Ehre, sie selber kennenzulernen und sie auf der Bühne zu interviewen. Sie ist das erste Mal damals in Deutschland überhaupt gewesen. Sie war bereits Ende 80. Und sie wusste nicht genau, was sie da erwartet, ob wir sie jetzt irgendwie vorführen wollen oder so. Aber als sie dann merkte, dass ihr ganz viel Liebe von den Leuten entgegenschlägt, da taute sie total auf und wurde unsere Tante Doris. Das ist ohnehin eines meiner Hauptanliegen in dem Buch. Man sollte mit den Filmen lachen, aber nicht über die Filme. So, weil die Welt wird einfach schöner durch diese Bizarrheiten. Zumindest auf meine persönliche Welt trifft das zu. Der Film Ein super heißes Ding war übrigens auch auf dem Festival des feministischen Kinos zu sehen, in der Feminade in Dortmund. Da haben meine Bujo Omega-Kollegen den reingeschmuggelt und die Damen mochten den Film. Also das hat mich wirklich bass erstaunt, aber also Hut ab, das fand ich richtig toll. Kommen wir nun zu den Monstern, zu den richtigen Monstern. Ich hab übrigens mal eine Vorstellung von dem Film gesehen, da meinte einer, der kennt diesen Bodybuilder da eben persönlich. Tanga. Also Wahnsinn, was für Leute man trifft. Die Monster des nun folgenden Filmes, das sind eigentlich vier unterschiedliche Monsterfilme, die ich da so ein bisschen zusammengeprobelt habe, aber es gibt eben so viele davon. Der erste Monsterfilm nannte sich Night of the Leapers. Ist ein Film von 1972 und ist an und für sich, was so diese 70er Jahre Öko-Horrorfilme mit Tiermonstern und so angeht, eigentlich ein relativ gutes Exemplar. Der Film hat ein gutes Tempo, er hat Stars, er schafft sowas wie eine apokalyptische Grundstimmung dann und wann. Nur was die Wahl des Monsters angeht, da hat er wirklich etwas daneben gegriffen. Es handelt sich nämlich um riesige Kaninchen. Und Kaninchen, die über den amerikanischen Midwesten herfallen. Und naja, also Kaninchen, bitte, denen hält man eine Möhre hin, damit sie niedliche Geräusche von sich geben. Und riesige Kaninchen, die könnten wahrscheinlich die Menschheit verwüsten. Aber auch ein riesiger Basset wäre unter Umständen vielleicht auch gefährlich. Aber ja, also das hat nicht richtig funktioniert. Auf jeden Fall der Film mit Janet Leigh, mit Stuart Whitman, und der ist leider nie wieder hier, ich glaube in den USA ist er mal auf DVD rausgekommen. Ansonsten ist er leider kaum wieder veröffentlicht worden. Ich fand ihn nicht schlecht. Und der zweite Film ist The Mighty Gorga. The Mighty Gorga, im Original fast unansehbar, wie ich finde, ist der vermutlich schäbigste Affenfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also Riesenaffenfilm, ja. In der deutschen Fassung ist das aber eine sehr lustige Nummer geworden. Ich denke, ihr werdet da gleich mitbekommen, was ich damit meine. Ist wirklich sehr speziell, der Film. Der dritte Film ist Angriff der Riesenspinne. In The Giant Spider Invasion ist ein relativ niedrig budgetierter Film, der in Wisconsin gemacht worden ist, von dem ehrenwerten Bill Rebane, von dem ich eigentlich alle Filme mag, und der später sogar tatsächlich versucht hat, Gouverneur von Wisconsin zu werden. Ich weiß leider nicht, ob er das tatsächlich irgendwie als Eignung damit angegeben hat, dass er mal Angriff der Riesenspinne gedreht hat. Aber er hat mit Sicherheit nicht für die Grünen kandidiert, denn vor ein paar Jahren hat man diese Riesenspinne, die die für den Film gebastelt haben, in einem Wäldchen da wiederentdeckt. Also die haben die schlicht und ergreifend kostengünstig entsorgt. Aber die Spinne befindet sich jetzt in einem Museum da irgendwo, wo sie auch immer aufgehoben ist. Die haben nämlich für diesen Film tatsächlich original große, also echt so 10 Meter Teile gebastelt. Und teilweise in einigen Einstellungen wird die Spinne von einem VW-Käfer gespielt, den man so ein paar Bärenfälle übergeworfen hat, so mit den Riesenbeinen, so mit Stelzen oder was weiß ich bewegt. Also es ist schon wirklich eine Schau. Ein wunderbares Landdrama mit einer Riesen- oder mit einigen, also mit einer Riesenspinne und vielen so mittelgroßen und der letzte Film, The Giant Claw, 50er Jahre, Angriff der Killerkralle, hieß der bei uns im Fernsehen, ist auch so ein Schätzchen. Und zwar, wie der erste Film, eigentlich auch ziemlich gut, hat alles, was man so als Fan von 50er Jahre Science Fiction mag, nur Die Leute haben den Fehler begangen, die Spezialeffekte aus Kostengründen nach Mexiko zu schieben. Und ich mutmaße, dass als die Produzenten dann irgendwann dieser Spezialeffekte ansichtig wurden, dass es dann schlicht und ergreifend zu spät war, denn die mussten dann irgendwie da rein. Ich sage nur Augsburger Puppenkiste. Ja, aber was für ein Monster, was für ein Monster. Also ich würde mir jederzeit ein T-Shirt anziehen, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, würde ich mir ein T-Shirt anziehen mit diesem Monster drauf. Ein großartiger Vogel. Also der, ja gut, da habe ich ein paar Anekdoten darüber erzählt, aber ich glaube, es reicht zu wissen, dass es diesen Film gibt. Er ist da draußen und verdammt noch eins, er lohnt sich. Ein paar Monster. Es gibt viele Monster in der Filmgeschichte, aber also allein der Vogel, der ist, finde ich, völlig unbegreiflich. Der hat Wimpern, der hat riesige Wimpern, wenn man mal genau hinschaut. Kommen wir nun zu einem etwas esoterischeren Spektakel. Also bei den Bauernfilmen, da wechsle ich manchmal durch. Also heute habe ich irgendwie etwas mehr Lust zu dem zu dem Horrorfilm, aber das ist ein merkwürdiger Horrorfilm. Der wurde völlig ernsthaft von einigen Musikjournalisten aus New Jersey, glaube ich, gedreht. 1972 ist der rausgekommen, lief bei uns sogar im Kino, meines Wissens. Und das Werk handelt von einem Druidenkult, der irgendwo im amerikanischen Hinterland sein Unwesen treibt. Er ist sehr preisgünstig gedreht und er heißt Invasion der Blutfarmer. Es ist wirklich, das ist ein Film der kleinen Details. Da muss man wirklich mal so auf die ganzen Einzelheiten achten. Wie etwas inszeniert ist, wie man da wirklich, die Kamera, die kriegt da manchmal wirklich den goldenen Schnitt hin, das ist wirklich absolut grandios. Die Inneneinrichtung der Räume, die sie da verwendet haben, unfassbar. Das Labor, das der Wissenschaftler da benutzt, Irrsinn. Also das zeigt irgendwie, jeder kann es machen, jeder sollte es machen. Es ist ein Film, der Mut macht in dieser Hinsicht. Damals konnte man damit sogar noch ins Kino kommen. Schön. Also ein Freund von mir, der hat ja die Gelegenheit gehabt, insgesamt 9-mal nackt unter Kannibalen im Kino zu sehen. Richtig im Bahnhofskino. So etwas Ähnliches würde ich mir an und für sich mit diesem Film wünschen. Wobei, wenn man den Film ganz schaut, dann kann es also durchaus zu Realitätsverlusten kommen. Man lernt aber wirklich eine ganze Menge über das amerikanische Hinterland und natürlich über Druiden, insbesondere Sangruide-Druiden. Die deutsche Fassung ist obendrein wirklich ganz großes Tennis. Aber erneut, also ich weiß nicht genau, der kommt unterschiedlich an. Mal kommt er sehr gut an, ein andermal kommt er nicht so gut an. Und ja, genau. Und meiner persönlichen Lieblinge. Mit Synchronisation ist das ja immer so eine Sache. Also manche Leute sehen sich ja Filme am liebsten in den Originalfassungen an. Bei englischen Filmen mache ich das selber sehr gerne. Ich mag aber auch alte Synchros sehr gerne. Den Film, den ich so liebe aus den 60er Jahren, Italo-Western, Italo-Horrorfilme etc., da waren das in der Regel sehr markige Synchros, des Öfteren aber auch durchaus Synchros, die Filme etwas verändert haben. Also der Name Rainer Brandt fällt da natürlich ganz gerne. Ein Film wie mit Django kam der Tod, der wirklich als absolut schicksalsschwerer Western anfing, dann aber irgendwann als so eine Art Spaß, zu so einer Art Spaßwestern zusammengebastelt wurde. In manchen Fällen war das eben nicht so passend. In anderen Fällen jedoch wurde aus völligem Mist wirklich absolutes Gold gesponnen. Solches war der Fall bei dem Sexwestern Brand of Shame, also etwa Brandmal der Scham, der 1970 herauskam, und zwar Erwin C. Dietrich, der Schweizer Zauberproduzent, hat den aufgekauft, vermutlich mit einigen anderen Filmen, und der war dann noch irgendwie dabei. Der Film ist nämlich wirklich kaum ansehbar. Also da kann man froh sein, wenn die Schauspieler so einigermaßen im richtigen Bildausschnitt drin sind, etc. Aber was das Synchronstudio dann daraus gemacht hat, ist wirklich unfassbar. Das ist die extremste Synchronisation, die ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich wollte den Film immer sehen, den Film mit dem Titel Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill, wie er dann schließlich bei uns im Kino hieß. Irgendwann war es dann soweit. Im geheimnisvollen Film Club Buyo Omega lief er mit großem Erfolg. Er wurde zum Film des Jahres gewählt. Uns gibt es mittlerweile 16 Jahre und er wurde auch zum Film des Jahrzehnts gewählt. Der einzige Film bisher. Und womöglich wird er irgendwann auch zum Film des Jahrhunderts gewählt werden. Es ist die, die einzige Synchronisation, die mir geläufig ist, die während des Filmes über den Film referiert, beziehungsweise ihn eigentlich eher sabotiert. Also, in einigen Szenen wird dann da erzählt, wie langweilig das Gesehene gerade ist. Oder das ist ja eigentlich ein Animationsfilm für einsame Männer gewesen. Ja, also sehen wir die Sache mal, wie sie ist. In dieser Hinsicht wird das seht oder besser gesagt, hört euch das einfach an. In der deutschen Fassung ist der Hauptdarsteller ein gewisser John Eversteif, den es natürlich nicht im Real gibt. Besagtes Filmwerk, ursprünglich freigegeben ab 18 Jahren, ist mittlerweile auf ab 16 heruntergestuft worden und ist sogar auf DVD wiederveröffentlicht worden, was mich sehr gefreut hat. Und ich hatte auch die Ehre, mit Heinz Klett dazu einen Audiokommentar einzusprechen. Hier aber die Synchro von Django Nu, die wir bereits kennen, von der läufigen Leinwand-Tournee. Ich fand ihn aber hinreichend gut, ihn nicht nur in das Buch, sondern auch nochmal in diese Geschichte hier hineinzudonnern. Es handelt sich selbstredend um den Film Es geschah in Hollywood, It Happened in Hollywood, aus dem Jahre 1972. Und zwar, das war zu einer Zeit, als in den Vereinigten Staaten sich das sogenannte Hardcore-Kino, also explizite Darstellung von nicht simuliertem Sex, sich in so einer rechtlichen Grauzone abspielte. Also solche Filme gab es, sie wurden angeworben, es gab manchmal Razzien, um den Staatsanwalt zufriedenzustellen und dann gibt es auch wieder, also das war damals eine relativ neue Sache, also die Produzenten und Geldgeber wollten in erster Linie, dass da der Sexgehalt irgendwie drin ist, aber was die Regisseure dann eben mit diesem Film machten, war mehr oder weniger denen selber überlassen, also die hatten da mehr oder weniger carte blanche. Und da die meisten Leute, die damals mit einer Filmkamera umgehen konnten, eigentlich Leute waren, die wirklich irgendwann richtige Filme machen wollten, waren die Filme die meisten davon waren schon sehr schrottig, aber häufig eben interessant schrottig oder manchmal so richtig gut. Wie man das nun folgende bezeichnen möchte, ist sicherlich Geschmackssache, aber Wes Craven, der hier als Assistenzregisseur und als Cutter, glaube ich, unterwegs war, aus dem ist ja nochmal richtig was geworden. Ob es auf Grundlage dieses Filmes gewesen war, weiß ich nicht. Aber der Film ist wirklich eine der bemerkenswertesten Formen der Crazy Comedy, wie sie in den frühen 70er Jahren in solchen Filmen häufiger mal angestrebt wurde. Teilweise auch sicherlich vom Einfluss bewusstseinserweiternder Rauschdrogen nicht ganz unbeeinflusst, ja. Also bei den nun folgenden Ausschnitten gibt es keine marodierenden Genitalien zu sehen, also weil das, darauf kommt es mir eigentlich auch gar nicht so sehr an. Auf die ganzen anderen Sachen kommt es mir an. Das Ganze beginnt jetzt wohlgemerkt mit den Vorspann habe ich mal komplett drin gelassen, weil er eigentlich auch so ist, wie man sich heutzutage einen Porno nicht mehr wirklich vorstellen konnte. Das war so ein typisches Greenwich Village New York City Produkt. Da machten alle mit und das Ergebnis sah dann so aus. Das riecht nach kolumbianisch Goldmann. Ja, It Happened in Hollywood. Die deutsche Fassung ist sehr selten und steht bei mir direkt neben dem Rechner. Könnt ihr noch? Ja. Ich habe natürlich noch einen Penisfilm mitgebracht. Eigentlich sogar zwei Penisfilme. Und zwar einen ernsthaften und einen weniger ernsthaften. Der ernsthafte ist aus dem Jahre 1975 und er gehört in gewisser Weise zum Bereich des sogenannten Blaxploitation-Kinos. Nur, dass es sich bei diesem Film nicht um einen Nachfahren von John Shaft und solchen Sachen handelte, sondern eher von richtig ernsthaftem afroamerikanischem Befreiungskampf-Kino à la Sweet Sweetback's Badass Song. Nur, dass das hier sich in einer sehr grotesken Weise ausgeprägt hat. Der Film heißt im Original Welcome Home, Brother Charles, auch herausgekommen als Soul Vengeance. Ja, und in der deutschen Fassung heißt der Film Terror Town. Einfach nur Terror Town. Ich habe den Film, als ich so etwa 20 war, mal aus der Videothek ausgeliehen. Die Videokassette zeigt einfach nur so einen starken Afroamerikaner, offenes Hemd, Maschinengewehr oder eine Wumme oder was weiß ich dabei. Hinten drauf steht da irgendwas von, sie haben ihn in den Knast gebracht, dann nahm er seine Rache, bla blub. Man erwartet da wirklich einfach nur irgendein Krimi-Drama. Und naja, dann sieht man sich den Film an und die ganzen Leute werden dann in der Tat so von unbekannter Hand erwürgt. Und irgendwann wird dann gezeigt halt eben, was dann tatsächlich passiert. Er erwürgt sie nämlich mit seinem Schwanz. Ich weiß nicht, was die Videothekenkunden damals gesagt haben, als sie dieses Schauspiels zum ersten Mal ansichtig geworden sind. Wie schon gesagt, ich persönlich bin kein großer Freund des gewollten Trashes. Also so diese Drohmaschine wäre dann so gewesen, irgend so ein, also das zur Hauptattraktion des ganzen Filmes zu machen, das wäre, finde ich, nur irgendwann ziemlich langweilig und auch ziemlich geschmacklos einfach geworden. In diesem Film aber ist es so, dass der ganze Film eigentlich fast wie ein dokumentarischer Low-Budget-Reißer aus den 70er Jahren wird und am Schluss kommt dann der Lolli. Und also sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ich dachte, was bitte ist das denn? Ich hätte fast einen Herzinfarkt vom Fernseher bekommen. Wie genial ist das? Also wenn man den Film mal auf einem ernst gemeinten Studentenreferat zeigen würde, also ich würde da sehr gerne die Einführung zu machen. Hier eine prägnante Szene aus dem Film. Und abgeschlossen wird das dann mit einigen Impressionen aus dem neuesten Film überhaupt, der in meinem Buch drin ist. Der ist aus dem Jahr 2008, glaube ich, gewesen. Der heißt im Original One-Eyed Monster. Und One-Eyed Monster ist im Englischen ein Synonym für ihn hier, ne? Und die Prämisse des Filmes ist wirklich bodenlos. Richtig bodenlos. Genauso übrigens wie der deutsche Titel. Auf Deutsch heißt der Film Porn Horror Movie. Also da hätte ich genau niemals im Leben irgendetwas erwartet. Und der Film handelt davon, dass einige Pornodarsteller und Regisseure eben in so einer Gebirgshütte einen entsprechenden Film machen wollen. Dabei sind Ron Jeremy und Veronica Hart, also zwei Veteranen dieses Genres. Und dann fährt so etwas wie, weiß nicht, galaktische Kosmosstrahlung oder keine Ahnung, dem Ron in seinen Cebedeus. Und jener macht sich selbstständig. Also das ist der Film, der von Ron Jeremys Penis handelt, der Amok läuft. Ich hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich mir den Film wahrscheinlich gar nicht ausgeliehen. Ich habe es aber vorher nicht gewusst. Ich kannte nur die sehr lustige Werbekampagne für den Film. Da wurden nämlich lauter berühmte Horrorfilmplakate entsprechend penisiert. Also zum Beispiel Der Exorzist ist, glaube ich, mein Favorit. Das berühmte Schwarz-Weiß-Motiv mit der Laterne und diesem runden Lichtkegel. Und da steht dann natürlich kein Priester als Silhouette, sondern, naja, egal. Alien, E.T., da ist ja im weiteren Sinne auch ein Horrorfilm, mit einem Penis auf einem Fahrrad durch den Hügel radelt. Also, nein, wundervoll. Auf jeden Fall Jaws.
Oh Gott.
Ja. Auf jeden Fall, ich habe mir den Film dann mal angesehen und ich stellte fest, ich wusste auf einmal, warum der Film in der Internet Movie Database nicht so besonders gut weggekommen ist. Er ist nämlich relativ wenig splatterig. er ist richtig liebevoll gemacht und er ist eigentlich mehr eine Hommage an die 50er Jahre Science-Fiction-Filme und er ist eigentlich alle, genau das, was es heutzutage in Richtung Trash-Kino leider immer weniger gibt, weswegen ich das Buch auch mit dem Film abgeschlossen hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gibt's also Terror, Town und One-Eyed, ja, One-Eyed Monster. Upsala. Mit Charles Napier aus dem Russ Meyer Stunden. Ich danke euch, dass ihr erstmal überhaupt gekommen seid. Ich danke euch aber auch für eure Geduld und eure Ausdauer. Ich habe natürlich auch ein paar Bücher mit, also wer möchte, kann auf jeden Fall natürlich gerne eins kaufen. Und ansonsten würde ich mal sagen, ich hoffe, dass die Ausschnitte heute euch vielleicht auf das Wochenende vorbereitet haben, euch Anregungen gegeben haben für eine angemessene Freizeitgestaltung oder euch zumindest als Menschen bereichert haben. Mir bleibt nicht viel anderes übrig, als nochmal Dankeschön zu sagen und alles Gute von mir. Tschüssi!